HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg.
Und mein Name ist Karin Röder. Kann ja wohl nie wahr sein, sagt man so, wenn einem manchmal alles um die Ohren fliegt. Wenn es die kurze Geschichte einer langen Nacht ist, obwohl sich da einer verrückt geschrieben hat. Eine Aussicht bleibt, es kommen auch noch langsame Jahre. Klingt ein bisschen nach unverständlichem Kauderwelsch. Dahinter verbergen sich jedoch die Titel der Hörbücher, die wir Ihnen heute vorstellen werden. Wir starten mit dem Hörbuch nach Fernando Aramburu, Langsame Jahre. Es kam auf Platz 5 der HR2-Hörbuch-Bestenliste von September. Der knapp 60-jährige Autor ist in San Sebastian im Baskenland geboren. Seit Mitte der 80er Jahre lebt er in Hannover. Für seine Romane wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Critica 2017, mit dem bedeutendsten spanischen Literaturpreis, dem Premio Nacional, den Rativa, und 2018 mit dem Premius Träger Europeo. Dorothee Meyer-Karweg, in Aramburus Bestseller Patria ging es um die ETA im Baskenland und darum, wie Terrorismus den inneren Kern einer Gemeinschaft angreift und wie lange es dauert, bis die Menschen wieder zueinander finden. Was erzählt uns Fernando Aramburu in Langsame Jahre?
Ja, also auch hier geht es um den baskischen Widerstand, also die separatistischen Bestrebungen und um die ETA. Das Ganze spielt im Sommer 1960 in einem kleinen Ort namens San Sebastian. Und der nun gut 50-jährige Tixi erinnert sich an seine Jugend. Das war keine einfache Kindheit. Beschrieben wird da eine recht archaische Gesellschaft, wo die Menschen schon recht derb und fast brutal miteinander umgehen und auf sehr engem Raum zusammenleben müssen, was wiederum zu vielen Konflikten führt. Die Mutter hatte den kleinen Jungen wegen ihrer Armut zu Verwandten gegeben und da hat er dann ein Zimmer zusammen mit dem deutlich älteren Cousin Ulen. Und der Cousin ist erst ziemlich rau zu ihm, aber später bessert sich dann deren Beziehung deutlich. Und dieser Cousin Ulen wird ausgerechnet vom Priester indoktriniert und schließt sich dann den Separatisten auch mit an. Und schließlich wird er dann mit Freunden zusammen verhaftet.
Ich nehme an, dass mein Cousin genügend Bedingungen erfüllte, damit ihm an dem Nachmittag passieren konnte, was ihm passierte, obwohl die Polizisten ihm nichts anderes hätten vorwerfen können, als dass er jung war. Ihm erste Barthaare sprossen und er aussah, wie ein Einheimischer eben aussah, wobei erschwerend hinzukam, dass er sich in Begleitung zweier ähnlich aussehender Burschen befand. Kurz zuvor hatten anonyme Hände die Bürgersteige in Gross mit Flugblättern in baskischer Sprache eingedeckt. Die Vertreter der Sicherheitsbehörden schienen der Ansicht zu sein, das kräftige Trio könne in die Angelegenheit verwickelt sein und falls nicht, so doch in Machenschaften von Roten und Separatisten, und um das herauszufinden, verfügte die Polizei über unfehlbare Methoden. Anfangs wäre die Angelegenheit noch rasch über die Bühne zu bringen gewesen, da die drei Verhafteten weder vorbestraft waren noch nach Kommunisten rochen oder, wie ich heute weiß, schon einer bewaffneten Organisation angehörten, dies jedoch nicht, weil ihnen die Lust oder Überzeugung dazu fehlten. Also hätte man die drei nach der vorschriftsmäßigen Feststellung der Personalien und der unvermeidlichen Portion prophylaktischer Prügel und Beschimpfung nach einigen Stunden gehen lassen können, wie andere junge Kerle auch, die man auf gut Glück verhaftet und dann festgestellt hatte, dass keine nutzbringenden Informationen aus ihnen herauszuholen waren. Doch entdeckten sie in Peyo Garmendias Brieftasche einen Aufkleber in Form der Ikurinha. Und das verschlechterte die Situation der drei Freunde grundlegend, vor allem die des Besitzers des Stück Papiers, den die Sicherheitskräfte fast eine ganze Woche in Haft behielten.
Aber Cousin Ulen kommt nach einigen Tagen aus der Haft frei und er macht dann mit seinen politischen Aktionen weiter und muss schließlich sogar nach Frankreich fliehen. Und da schildert der Autor, dass dieser politisch sich so kämpferisch gebende junge Mann im Exil vor Heimweh fast vor die Hunde geht. Er ist eben auch kein Intellektueller, sondern ein einfacher junger Mann, der auf seine soziale Gemeinschaft, also Familie und Dorf, sehr angewiesen ist, auch wenn es da immer wieder zu Streitereien kommt. Na, und diese Geschichte von Ulen verquickt Aramburu mit Geschehnissen Interessen rund um dessen Schwester, die ebenso die Freiheit sucht. Sie treibt sich dann trotz strenger katholischer Erziehung immer wieder mit Jungs rum, was dann auch nicht ohne Folgen bleibt. Sie wird schwanger und will den Vater des Kindes auf gar keinen Fall preisgeben. Schließlich ruft dann die Mutter den Priester Don Victoriano und der kommt und nimmt die Cousine ins Gebet.
Ich weiß so wenig wie meine Mutter, was er zu ihr gesagt oder nicht gesagt hat. Tatsache ist jedenfalls, dass Don Victoriano genug Einfallsreichtum und Autorität bewies, um Marinieves die Namen ihrer Besamer zu entlocken und dass meine Tante, als sie erfuhr, dass es sich um nicht weniger als drei handelte, ohnmächtig zu Boden sank und der Pfarrer selbst ihr zu Hilfe kommen musste, indem er ihr die Essigflasche unter die Nase hielt. »Einen von denen musst du heiraten«, sagte meine Tante mit steifem Hals und keinen Widerspruch duldender Stimme abends zu ihrer Tochter. »Wen ist mir egal? Meinetwegen würfle einen aus.« Und zu ihrem Mann gewandt, »Vicente, sag du es diesem Flittchen. Was soll ich ihr sagen, was ein Vater seiner Tochter im Fall einer solchen Schande zu sagen hat?« Daraufhin sagte mein Onkel mit müder Stimme zu Marinieves, sie solle einen der Jungen fragen, den, der ihr am liebsten sei, ob er sie nicht heiraten wolle. Marinieves, die von einem Weinkrampf geschüttelt wurde, war zu einer Antwort nicht imstande. Mein Onkel streichelte ihr den Handrücken und sagte, kurz davor selbst in Tränen auszubrechen, schließlich mitleidsvoll, »Hör auf deine Mutter, dann haben wir am schnellsten Ruhe.« Eine Woche gab meine Tante Marinieves Zeit, einen Ehemann auszuwählen. Nachdem die Frist verstrichen war, berichtete das Mädchen, keiner der in Frage kommenden Väter ihres zukünftigen Kindes sei bereit, sie zu heiraten. »Warum nicht?« »Sie sagen, weil ich dick und hässlich bin.« »Wohl eher«, entgegnete die Mutter, »weil du es mit jedem treibst und sie nicht sicher sein können. Aber keine Sorge, ich regle das schon. Noch heute bringe ich dir einen Ehemann.« Entschlossen marschierte meine Tante zu jedem der drei Jungen, die sich an der Depperten gütlich getan hatten, wie sie es ausdrückte. Und in jedem Haus ließ sie ihre Verzweiflung heraus, stellte Forderungen, die zurückgewiesen wurden, hörte Geschichten über ihre Tochter, die ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigten, und am Ende erreichte sie nicht mehr, als sich mit den einen wie den anderen zu verzanken und auch noch dazu beizutragen, dass nunmehr das ganze Viertel erfuhr, dass Marinieves Bariola von man wusste nicht wem schwanger war.
Und am Schluss findet die Mutter dann tatsächlich einen Mann für ihre Tochter, allerdings einen, den die Tochter partout nicht will.
Verständlich, wer lässt sich schon gern einen Ehemann vorsetzen, ja, Dorothee Meyer-Karwig. Genau. Wir haben jetzt in zwei Ausschnitten den Sprecher gehört, Frank Stöckle. Wie gefällt er Ihnen?
Also Frank Stöckle ist ja nicht nur Schauspieler und Hörbuchinterpret, er ist auch Musiker. Und ich finde schon, er bringt eine gewisse Musikalität in diesen Text. Er liest mit relativ hohem Tempo, aber er kann auch gut Tempiwechsel einlegen. Er hat so eine leichte Ironie in der Stimme. Er geht, finde ich, auch sehr gut in den Figuren auf, egal ob er so die resolute Mutter interpretiert oder den unter dem Pantoffel stehenden Vater oder die jammernde Tochter oder eben den derben Ulen. Also Frank Stöckle gefällt mir in all diesen Rollen. Ich habe da sehr gerne zugehört.
Und der Roman, der dem Hörbuch zugrunde liegt, wie ist der geschrieben?
Ja, da hat sich Aramburu ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Er lässt den heute gut 50-jährigen Mann, den Ich-Erzähler, der jetzt übrigens Apotheker geworden ist, also aus der Armut herausgekommen ist, seine Geschichte einem Autor namens Aramburu erzählen. Und so hören wir den Ich-Erzähler, wie er versucht, sich so zu erinnern, und er bittet Aramburu immer wieder, Namen und Orte zu ändern, weil es ja doch sehr delikate Dinge sind, die da erzählt werden. Und das Ganze wird verwoben dann mit Abschnitten, in denen Aramburu wiederum das Gehörte transformiert. Also da, wir hören dann, wie er so überlegt, welchen Ort soll ich denn da nehmen? Also den realen darf ich ja nicht. Und wie könnte ich den beschreiben? Vielleicht so und so. Und da muss ich nochmal nachrecherchieren. Das heißt, wir erleben die Fiktionalisierung hautnah mit. Wobei auch dies natürlich schon Fiktion ist. Also das Ganze finde ich sehr raffiniert gemacht.
Wie ist dann Ihr Gesamteindruck, Frau Meyer-Karwig?
Ja, ich finde, Aramburu hat ein großes Talent, ernste Themen, also Terrorismus, eine archaische Gesellschaft, aufzugreifen und zu beschreiben. Wir erfahren viel über die Politik Spaniens und des Baskenlandes. Und das Ganze würzt er aber immer wieder mit Witz. Also der ist teilweise auch recht derb. Das Ganze ist anspruchsvoll, finde ich, dabei aber sehr gut les- und hörbar. Also eine echte Empfehlung.
Fernando Aramburu, Langsame Jahre, heißt der Titel des Hörbuchs. Das war der 5. Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom September. Der Sprecher ist Frank Stöckle. Die 2 MP3-CDs dauern 4 Stunden und 36 Minuten. Sie kosten 20 Euro und sind erschienen bei Audiobuch. Und nun zum 2. Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom September. Wolfgang Welt, Ich schrieb mich verrückt. Dorothee Meyer-Karwick, der Autor, ist vor 3 Jahren gestorben, mit 66. Wer war Wolfgang Welt?
Ja, das war ein echtes Kind des Ruhrgebiets, genauer gesagt des Bochumer Arbeiterstadtteils Langendreher. Er ist 1952 in Bochum geboren und eben 2016, wie Sie sagten, eben dort auch gestorben. Er war in den 80er Jahren freier Journalist, schrieb viele Platten- und Konzertbesprechungen, aber auch Theater- und Literaturkritiken, Reportagen und dann noch Impressionen so vom Leben und von der Arbeit im Ruhrgebiet und über den Fußball dort. Die Sammlung seiner Romane erschien 2006 unter dem Titel Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe im Surkamp Verlag und die Sammlung seiner journalistischen Arbeiten erschien dann unter dem Titel Ich schrieb mich verrückt. Texte von Wolfgang Welt 1979 bis 2011. Herausgegeben wurden die von Martin Willems. 2012 war das im Klartext Verlag. Wolfgang Welt war immer so ein bisschen so ein Außenseiter des Literaturbetriebs, aber er hatte und hat seine Fans. Und einer davon ist eben der Autor und Kabarettist Frank Goosen. Der hat aus diesen journalistischen Arbeiten, die Martin Willems zusammengestellt hat, welche ausgewählt und trägt sie hier vor. Und das sage ich gleich, Frank Goosen ist mit seinem Ruhrpott-Slang genau der Richtige eigentlich für diese rauen, zum Teil auch derben Texte.
Ja, da hinter kann ja auch ganz viel Herzlichkeit stecken. Welcher Art sind denn diese Texte?
Also da ist beispielsweise einer über seine Mutter dabei, einer über sein erstes Rockkonzert, einige Musikkritiken, so Kurzkritiken sind dabei, aber auch ein paar Theaterbesprechungen und so ein melancholischer Abgesang auf das Ruhrgebiet, wie es einmal war, als es eben noch vom Bergbau geprägt war.
Jetzt machen Sie es spannend. Ich möchte auch mal was hören. Welche Beispiele haben Sie ausgewählt?
Als erstes mal 2 Kurzkritiken, die gut so seinen Stil beschreiben.
Herbert Grönemeyer, 2. Ich wäre froh, wenn diese Scheibe, man könnte das B auch durch ein scharfes S ersetzen, nicht 2, sondern die letzte hieße. Was sich der vielbeschäftigte Grönemeyer, der demnächst in dem Monumentalstreifen das Boot zu begutachten sein wird, hier geleistet hat, ist unter aller Sau. Ich war, was selten genug vorkommt, mit dem geschätzten Kollegen CHB einig, dass nichts, aber auch gar nichts an dieser Platte stimmt. Zugegeben, der passable Schauspieler kann gut singen, nur passt seine Stimme nicht zu den Songs, deren Texte dämlich bis unzumutbar sind. Ich hab dich lieb, haben vielleicht noch unsere Opas zu ihren Angebeteten gehaucht. Heute klingt das albern und hilflos. Obwohl Grönemeyer circa 25 ist, gelingt es ihm nie, der Jugend von heute aufs Maul zu schauen, wie etwa Marius Müller-Westernhagen. Ich sehe überhaupt kein Publikum für dieses Erzeugnis. Es ist mir klar, dass der aus Bochum stammende Künstler kein Wort mehr mit mir sprechen wird, doch kann ich leider nicht lobhudeln, wenn mir mein Urteilsvermögen einen Verriss diktiert. Das tut umso mehr weh, da ich Grönemeyer persönlich sehr schätze. John Denver, Autograph. John Denver war schon immer mein Lieblingssänger. Für den lasse ich glatt meine anderen Favoriten Warren Zevon, Buddy Holly und John Lydon sausen. Ich höre mir sein 23. Album an und bin vollkommen weg. Diese Vokalakrobatik, diese raffinierten Arrangements und intelligenten Texte macht ihm so leicht keiner nach. Abwechslungsreich ist die Platte auch. In nur 4 Titeln kommt Mountain vor, nur 3-mal besingt Denver Alaska, das Dorado bajuwarischer Ananaszüchter. Wäre ich im Publikum meiner Lieblingssendung Dalli Dalli, würde ich Spitze rufen. Jetzt muss ich aber aufhören, denn neben mir stehen 2 Männer in weißen Anzügen, die mich in eine Zwangsjacke stecken wollen.
Ja, das waren Ausschnitte, Kurzkritiken von Wolfgang Welt. Und er nahm eben keine Rücksicht, auch nicht auf gute Bekannte wie Herbert Grönemeyer. Ja, als nächstes hören wir einen Text, in dem er an die Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer erinnert.
Während seiner Zeit in den Klauen der RAF, oder wie immer sich dieser Trupp Desperados im Herbst 77 schimpfte, empfand ich wie fast alle Leute, die ich persönlich kannte und mit denen ich damals in jenen 6 Wochen am Tresen laberte oder auf dem Sportplatz in der Halbzeit nach Ablenkung suchte, alles andere als klammheimliche Freude. Sie war Lauthals. Tut mir leid. Unter meinen Bekannten, mehr Maloche als Intellektuelle, von denen keiner was an die CDU spendet, empfand keiner Mitgefühl. Schleyer war nun mal der Feind an sich, ein Ausbeuter und ein ehemaliger SS-Freiwilliger, damals auch nicht so ohne, ein fieser Typ, meine Mutter. Und schon kurz nach dem Kidnapping kursierte der Witz, aber nicht lange, Bader und Enslin wollen bald heiraten, Schleyer haben sie schon. Wie man überhaupt einsehen sollte, dass sich die Trauer der Unterschicht in Grenzen hält, wenn zum Beispiel die bayerische Florence Nightingale Marianne Strauß mit ihrem unbewachten BMW Harakiri macht. Ich plauschte neulich an jenem Sonntagmorgen, als sie die Bildschlagzeile lieferte, mit einem Frührentner an der Seltersbude. Er meinte, die hätte er auch nicht aus dem Bett geschmissen, die sei kurant gewesen. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass die Unterschicht ebenso wenig Mitleid mit den so oder so getöteten Terroristen in Stammheim hatte, die ja keine von unten waren, vielmehr frustrierte Kinder aus dem Bürgertum, Pastorentöchter und Schulratssöhne, die von unten aus gesehen zu den besseren Völkern gehörten. Allerdings die meisten, die ich im späten Oktober 77 sprach, waren sicher, dass man diesen Amoks beim Selbstmord nachgeholfen hatte. Ich referiere nur und möchte auch zu bedenken geben, um das Ganze auch in einen Kunstzusammenhang zu stellen, was neulich der Ästhetikprof Bason Brock im Radio glaubhaft erzählt hat. Damals gab es in den Altersheimen mehr Sympathisanten für die RAF als in der gesamten Linken der Bundesrepublik.
Kunstzusammenhang hin oder her, wie er hier die Freude am Mord des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer durch die RAF so offen äußert, das irritiert mich doch.
Das finde ich auch. Der Ausdruck der klammheimlichen Freude stammt ja aus einem anonymen Nachruf auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback oder lange Zeit anonymen Nachruf. Und der wurde ja auch 1977 von der RAF ermordet. Und Wolfgang Welt greift hier diesen Begriff in seinem Statement über Schleyers Ermordung auf und verstärkt ihn sogar noch. Später wollte ja niemand an die Sympathien für die Taten der RAF erinnert werden. Und dieser Text von Wolfgang Welt ist daher ein interessantes Zeitdokument. Es gab eben diese mehr oder weniger offenen Sympathien für diese Morde. Irritierend ist für mich jedoch auch, dass dieser Text von 1986 stammt. Da ist also wirklich schon viel Zeit vergangen. Und Wolfgang Welt sagt zwar, ich gebe zu und nennt die RAF Desperados, aber er distanziert sich eben nicht wirklich von dieser Aussage.
Was halten Sie denn von den Texten des Autors so insgesamt?
Also großartig finde ich seine Beschreibung des alten Ruhrgebiets, als es noch dreckig war und geprägt war vom Bergbau, geprägt vom Ruß und von den Arbeitern, die Ernte 23 rauchten und diesen Hausfrauen in Kittelschürzen. Seine politischen Ansichten sehe ich deutlich kritischer. Da distanziert er sich zu wenig bzw. gar nicht vom Linksradikalismus. Und da finde ich es sehr schade, dass die Texte so unkommentiert gelesen werden von Frankosen.
Wir sprachen über Wolfgang Welt. Ich schrieb mich verrückt. Die Texte wurden ausgewählt und gelesen von Frank Gosen. Die CD dauert 1 Stunde und 32 Minuten. Sie kostet 15 Euro und ist erschienen bei Roof Music im Label Tacheles. HR2 Kultur, Hörbuchzeit. Und nun zu Justine Gorder. Genau richtig, die kurze Geschichte einer langen Nacht. Der Titel heißt tatsächlich genau so. Zunächst ein paar Worte zum Autor selbst. Der Norweger ist 1952 geboren, studierte Philosophie, Theologie und Literaturwissenschaften. Er war Philosophielehrer und hat viele Bücher zum Thema Philosophie veröffentlicht. 1993 erschien sein Weltbestseller Sophies Welt. Und hier gelang es ihm, Philosophiegeschichte auch für Kinder verständlich zu schreiben. Justine Gorder lebt heute als freier Schriftsteller mit seiner Frau, einer Theaterwissenschaftlerin, und 2 Söhnen in Oslo. Dorothee Meyer-Karweg, die kurze Geschichte einer langen Nacht. Wird es wieder philosophisch wie in Sophies Welt?
Ja, in der Philosophie geht es ja um den Versuch, die Welt zu ergründen. Und in diesem Roman wird der Held und Ich-Erzähler Albert einer existenziellen Krise ausgesetzt und muss nun überlegen, wie er damit umgeht. Also doch, ja, das ist eben auch philosophisch.
Wer ist dieser Albert?
Das ist ein Mann mittleren Alters, er ist Lehrer, verheiratet, hat einen Sohn, der inzwischen groß ist, ebenfalls verheiratet ist und eine Tochter hat, Alberts Enkelin. Und Albert selbst hat schon viele Höhen und Tiefen in seiner Ehe erlebt.
Ja, soweit klingt das ja alles ziemlich bürgerlich normal, wenn ich das mal so sagen darf. Nur das wäre ja keine Geschichte wert. Mhm. Passiert da noch was Außergewöhnliches, Unerwartetes?
In der Tat. Dieser Albert geht irgendwann mal wegen Missempfindungen in einer Hand zu einer Ärztin, zu Marianne. Das ist eine ehemalige Geliebte. Es ist aber trotzdem auch seine Hausärztin und die macht dann alle möglichen Untersuchungen. Und als die Ergebnisse dann da sind, ruft sie ihn auf dem Handy an und bestellt ihn zu sich, was ihn ein bisschen ärgert.
Ich melde mich um genau 4:01 an der Rezeption und sage, ich hätte zwar keinen Termin, aber Marianne wolle mich in der Praxis sehen. Ich bin einbestellt worden, sage ich scherzhaft, oder herbeizitiert, füge ich munter hinzu. Ich finde die junge Dame, mit der ich spreche, hübsch und entgegenkommend. Aber während ich das sage, huscht ein Schatten über ihr Gesicht. So jedenfalls kommt es mir vor. Sie scheint auf mein Erscheinen vorbereitet zu sein, fragt nicht nach Name oder Geburtsdatum, springt nur aus ihrem komischen Glaskasten und klopft an die Tür von Marianne, die offenbar gerade einen Patienten bei sich hat. Trotzdem schaut sie heraus, freundlich und überschwänglich wie immer. Sie bittet mich noch um ein paar Minuten Geduld. Und ich setze mich auf ein anthrazitgraues Sofa und warte. Es reicht gerade, um rasch eine Zeitung durchzublättern und 2 Minuten die Goldfische im Aquarium anzustarren. Dann verlässt der andere Patient die Praxis und Sekunden später ruft Marianne mich in ihr Sprechzimmer. Um es kurz zu machen, das Gespräch dauerte auch nicht lange. Sie teilt mir die schlimmstmögliche Diagnose mit.
Diese Marianne eröffnet ihm, dass er eine Krankheit hat, die recht bald unter Qualen zum Tode führen wird. Und die Frage ist nun natürlich, wie geht er damit um? Was tut er? Wir wissen ja alle, dass unser Leben endlich ist, aber erst solch eine Diagnose führt dazu, dass wir uns mit dieser Endlichkeit auseinandersetzen. Ich glaube, das geht jedem so. Als dieser Albert die Diagnose erhält, ist seine Frau Irene, eine Wissenschaftlerin am anderen Ende der Welt, auf einer Tagung in Melbourne, Australien. Also weiter weg geht's nicht. Er ist also ganz auf sich allein gestellt. Tja, was tut er? Er fährt zum abgelegenen Ferienhaus im Wald mit so einem kleinen See davor, sehr idyllisch, und beginnt dort in ein Hüttenbuch zu schreiben über sein Leben, über die Dinge, die ihm wichtig sind. Und da denkt er daran zurück, wie er seine Frau Irene an der Uni kennenlernte, wie sie dann Ausflug machten, die Hütte entdeckten, dort sogar einbrachen und die Nacht verbrachten. Er erzählt dann oder erinnert sich daran, dass sie die Hütte dann später kauften, dort viel Zeit verbrachten. Also er lässt so sein Leben Revue passieren und überlegt, was wird.
Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Eher im Gegenteil. Ich empfinde eine so tiefe Trauer, bald dahinsiechen und weggehen zu müssen, dass ich nicht weiß, wie lange ich das aushalten kann. Ich verspüre Ekel bei der Vorstellung, der Fürsorge und Hilfe anderer Menschen ausgeliefert zu sein, in jeder Stunde, in jeder Minute. Ich sehe ein Dasein vor mir, in dem ich absolut unfähig sein werde, mit der Umwelt zu kommunizieren. Auch im nächsten Frühling werde ich die Amsel hören, aber ich werde mich nicht mehr zu ihr umdrehen und sie in den Blick nehmen können. Ich werde an meine engste Umgebung gefesselt sein und vielleicht wird jemand mich in der Nacht hinausschieben, damit ich die Sterne sehen kann. Aber ich werde nichts mehr über das Himmelsgewölbe sagen können. Ich werde auf der Welt sein, aber ich werde ihr nicht antworten können. Am schlimmsten ist die Vorstellung, zusammengesunken im Rollstuhl zu sitzen, und dann wird Irene sich über mich beugen und mit lauter Stimme sagen, dass sie mich liebt, denn sie hat vergessen, dass mein Gehör völlig in Ordnung ist. Weil keine Antwort kommt, wird sie meine Wange streicheln, aber ich werde nichts erwidern können. Und so werden auch Christian, June und Sarah zu mir sprechen, ohne eine andere Reaktion zu erwarten als ein Verdrehen der Augen, wie 2 kleine Vögel im Käfig.
Ja, eine schreckliche Situation, irgendwie unwirklich, aber wohl bald Realität. Also er rechnet damit, vollkommen gelähmt zu sein. Noch kann er handeln, selbst entscheiden, irgendwann dann aber eben nicht mehr. Und die Frage ist nun, wie geht er damit um? Bringt er sich um oder bleibt er am Leben hilflos anderen ausgeliefert?
Ein Mann steht also nach einer schlimmen Diagnose vor einer existenziellen Entscheidung. Dorothee Meyer-Karweg, spürt man diesen emotionalen Ausnahmezustand in dem Text?
Also wenn man erwartet hat, er würde schreien, toben, verzweifeln, nein, das ist dann nicht so. Also er klingt bei allem immer doch erstaunlich ruhig, traurig schon, aber ja, vollkommen ohne Furor, ohne Entsetzen.
Ist das glaubwürdig?
Tja, ich weiß, dass jeder Mensch anders mit solcher Diagnose umgeht, aber ich vermute, dass zumindest alle eine Phase durchmachen, in denen sie eben richtig verzweifelt sind und voller Angst oder auch Aggression sind. Und da schreibt mir Justein Garder ein bisschen zu unbeteiligt, wie so ein Philosophieprofessor, der theoretisch Fragen durchdenkt, aber nicht wirklich durchlebt. Und der Sprecher liest das dann auch so.
Ja, der Sprecher. Das ist Thomas Leubel. Er scheint in der Funktion des Hörbuchsprechers noch nicht so oft in Erscheinung getreten zu sein.
Nein, da habe ich ihn auch noch nicht so oft erlebt. Er ist ein richtiger Theaterschauspieler, hat aber auch bei einigen Fernsehfilmen mitgemacht. Und ja, ich freue mich ja immer, neue Sprecherentdeckungen zu machen. Und ich finde auch, dies ist eine, hat, finde ich, eine sehr angenehme, eingängige Stimme, ohne zu langweilen. Und Garda schlägt ja so einen melancholischen Ton an, mitunter auch selbstironisch. Und das lockt Thomas Leubel, finde ich, gut raus. Also auch wenn es mir im Text etwas an Dramatik gefehlt hat, finde ich, dass Thomas Leubel das, was im Text steckt, eben sehr gut herausgearbeitet hat. Also viel Lob für ihn.
Und wie finden Sie den Text zum Hörbuch?
Ja, ich will ja nicht das Ende erzählen, außer es hat mich überrascht. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was man über einen Text sagen kann. Also als Hörer oder Leser wird man ganz schön in die Irre geführt. Und es gibt auch Szenen, in denen man zuerst nicht weiß, ist es Traum oder Wirklichkeit. Und das gefällt mir. Ja, und natürlich regt das Ganze sehr zum Nachdenken an über Leben und Sterben und das Gefühl, abhängig zu sein. Also mit kleinen Abstrichen, also diesem Gefühl, diese ganz große Emotionalität hat er da jetzt nicht reingepackt und die fehlt mir ein bisschen, ist es eine gelungene kleine Geschichte über ein sehr wichtiges Thema.
Justein Garder, genau richtig, die kurze Geschichte einer langen Nacht. Der Sprecher ist Thomas Leubel. Die 3 CDs dauern 2 Stunden und 49 Minuten. Preis 16 Euro. Der Hörverlag hat sie herausgegeben. Kann er wohl nie wahr sein? Manchmal fliegt einem alles um die Ohren. Das ist jetzt der 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste von September für Kinder und Jugendliche von Martin Muser. Er ist freier Autor, Dramaturg und Dozent und lebt in Berlin. Und neben 2 Kriminalromanen hat er mehr als 50 Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben, hauptsächlich für Krimiserien wie Der Alte oder Küstenwache. Also, kann ja wohl nie wahr sein, das ist die Schnellsprechvariante von kann ja wohl nicht wahr sein. Und im Hörbuch kann ja wohl nie wahr sein, manchmal muss man einfach verduften. Da geht es um das Mädchen Jolla und den jungen Finn, beide so etwa 10 Jahre alt. Da lernen sie sich kennen und sind von da ab befreundet. Und in diesem Hörbuch jetzt, kann ja wohl nie wahr sein, manchmal fliegt einem alles um die Ohren, da spinnt der Autor Martin Muser die Geschichte weiter. Dorothee Meyer-Karweg, was erleben die beiden hier?
Jolla und ihr Freund Finn machen jetzt zusammen Urlaub. Sie fahren für eine Woche mit Jollas Onkel in dessen klapprigen Kastenwagen nach Polen zu Jollas Großeltern. Und natürlich geraten die beiden sofort auch hier wieder in Abenteuer, wie schon in der ersten Geschichte.
Was erleben die beiden denn in Polen?
Ja, es geht schon auf der Fahrt los. Da ist der griesgrämige Onkel und er hält mit seinem Kastenwagen an einer Raststätte und verbietet den Kindern dann auszusteigen. Sie sollen im Auto warten, was die natürlich nicht tun, sondern ihm nachschleichen.
Sie beobachten das Tankstellenhäuschen. Nach einer Weile geht die Tür wieder auf und Wojciech kommt mit einem Mann heraus. Der Mann hat eine silberne Jacke an und eine verspiegelte Sonnenbrille auf. Er glitzert in der Sonne wie eine Diskokugel. Die beiden gehen zu einem großen Lastwagen mit Anhänger. Wojciech zieht ein Bündel Scheine aus der Tasche und reicht es dem Glitzermann. Der schlägt die Plane des Anhängers zurück und klettert in den Laderaum. Zusammen schieben sie ein großes Paket heraus und hieven es auf eine Sackkarre. Schnell, flüstert Jolla. Sie klettern wieder ins Fahrerhaus. Kurz darauf hören sie, wie hinten die Hecktüren des Transporters geöffnet werden.
Hau ruck,
kommandiert Blitzermann, dessen silberne Jacke bei jeder Bewegung knistert. Im Rückspiegel sieht Finn, wie die beiden Männer das Paket hochwuchten. Da ertönt ein lautes Ratsch.
Ach, Cholera,
flucht Wojciech. Finn und Jolla schauen sich an. Was war das? Glitzermann ächzt.
Nicht loslassen, wir haben's gleich.
Die Männer keuchen. Finn spürt, wie der Transporter hin und her wackelt, als sie den Karton in den Laderaum schieben. Es muss etwas sehr Schweres drin sein.
Na eh doch,
sagt Glitzermann und atmet durch. Im Spiegel sieht Finn, wie Wojciech an seiner Hose rumfummelt.
Na, verdammt, so kann ich unmöglich rumlaufen.
Glitzermann lacht und klopft Wojciech auf den Bauch.
Bist einfach so fett geworden, mein Freund. Pass auf, was du sagst,
knurrt Wojciech und schlägt die Hecktüren zu.
War mir eine Freude.
Glitzermann grinst.
Meld dich, wenn du wieder was brauchst. Mir fällt immer mal was vom Laster.
Tja, was mag wohl in diesem Paket sein? Ist der Onkel wohl in dunkle Geschäfte verwickelt? Das versuchen die beiden Kinder jedenfalls in der Ferienwoche herauszubekommen. Na, erstmal geht es weiter zu den Großeltern. Dort werden sie sehr herzlich empfangen und am nächsten Tag erkunden sie dann das Dorf, sehen sich ein kleines Museum über die Geschichte des Dorfes und den Zweiten Weltkrieg an und gehen dann zum Eisstand und stellen sich dort brav in die Schlange.
Auf einmal tippt ihm jemand auf die Schulter.
Ey, du, wir waren vor euch dran.
Finn dreht sich um. Hinter ihm stehen zwei großgewachsene Jungs. Blond, blaue Augen und beide mit dem gleichen eckigen Kinn im Gesicht. Offensichtlich Brüder.
Ihr habt euch vorgedrängelt, wir standen hier schon,
sagt der, der Finn auf die Schulter getippt hat. Finn schüttelt den Kopf.
Hier stand niemand.
Doch, sagt der andere. Wir haben nur schnell Geld geholt.
Weggegangen, Platz feiern,
sagt Jolla.
Ihr seid wohl aus dem Kaff hier,
fragt der eine und schneidet eine Grimasse.
Hast du ein Problem damit?
Entgegnet Jolla. Der andere grinst.
Dorfjugend, doof, dass es knallt.
Und wer seid ihr?
Fragt Finn.
Ich bin Bosse Hardenburg,
sagt der eine mit einem Ton in der Stimme, als müsste alle Welt den Namen kennen.
Und ich lasse Hardenburg,
sagt der andere.
Aus Berlin.
Ich bin auch aus Berlin, sagt Finn. Aus Kreuzberg.
Und was machst du dann hier?
Fragt Lasse.
Urlaub? Sagt Finn.
Freiwillig, oder?
Bosse verzieht das Gesicht. Finn nickt.
Schön blöd,
sagt Lasse.
Ihr etwa nicht, oder was?
Fragt Jolla. Lasse schüttelt den Kopf.
Unsere Alten wollten unbedingt eine Tour mit uns machen. Jetzt wohnen wir in der Bumsbude da drüben.
Er deutet auf das Hotel Piast neben dem Rathaus. Bosse tritt ungeduldig vor.
So, jetzt Platz da, wir haben's eilig.
Er will Finn zur Seite schieben.
Hey, nisch da,
sagt Jolla und mustert die beiden Brüder herausfordernd. Finn behauptet seinen Platz.
Wir waren zuerst hier.
Bosse und Lasse schauen sich grinsend an.
Die wollen hier wohl einen Zwergenaufstand machen.
Ja, sagt Jolla, wollen wir. Und wisst ihr, was ich glaube? Ihr seid ja nicht aus Berlin und auch nicht aus Büllerbü, sondern aus Arschlochhausen.
Damit haben sich Jolla und Finn natürlich keine Freunde gemacht und die beiden Brüder werden ihnen noch viel Ärger machen.
Aber ich musste auch lachen über diese Kesse Jolla mit ihren Sprüchen.
Ja, das zeichnet die Texte von Martin Moser aus, dass er diesen Slangton einer Berliner Göre mit polnischen Wurzeln gut drauf hat. Und diesen Ton nimmt Stefan Kaminski als Interpret natürlich auch sehr gut auf. Man glaubt kaum, dass die gesamte Geschichte nur von einem Mann erzählt wird. Ob dieser Onkel Wojciech oder die Großeltern, die Kinder oder andere Personen, also allen gibt Stefan Kaminski eine sehr individuelle Stimme. Und in dieser Geschichte hat er ja besondere Herausforderungen zu meistern, da es ja viele Personen mit polnischem Zungenschlag gibt.
Ja, wie geht die Geschichte denn weiter?
Jolla und Finn und ein kleiner Junge, Antek, mit dem sie befreundet sind und dessen dreibeinigen Hündchen, die geraten beim Ausflug auf der Oder per Floß nochmal mit den Brüdern aneinander. Die Brüder rasen mit so einem Jetski so dicht am Floß vorbei, dass eine Bugwelle das Floß ins Schaukeln bringt und alle ins Wasser fallen. Der kleine Antek ertrinkt dabei fast und das Hündchen geht sogar ganz verloren.
Kann ja wohl nicht wahr sein. Manchmal fliegt einem alles um die Ohren. hören. Was hat das alles denn mit diesem Untertitel zu tun, Dorothee Meyer-Karwick?
Ja, das hat mit Polenböllern zu tun, mit denen die beiden bösen Jungs hantieren und die Jolla und Finn dann auch in Gefahr bringen. Also es ist eine wirklich sehr aufregende Woche, die die alle erleben.
Zu aufregend für Zehnjährige, für die wird das Hörbuch nämlich empfohlen.
Ach, ich glaube, Zehnjährige können schon einiges vertragen und zudem ist das Hörbuch ja auch sehr, sehr witzig und es geht auch gut aus, auch was das kleine dreibeinige Hündchen angeht. Mit anderen Worten, ich finde, diese zweite Folge ist ein würdiger Nachfolger der ersten schon hochgelobten Folge.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwick. Das war also der zweite Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom September für Kinder und Jugendliche. Martin Muser, kann er wohl nie wahr sein? Manchmal fliegt einem alles um die Ohren. Der Sprecher ist Stefan Kaminski. Die zwei CDs dauern 2 Stunden und 31 Minuten. Sie kosten 12 €. Empfohlen, wie gesagt, ab 10 Jahren. Erschienen sind sie bei Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Das war die Hörbuchzeit. Am Mikrofon verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Karin Röder.